Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute geht's uns richtig an die Nieren. Heute besprechen wir die 6 krassesten Erziehungsirrtümer. Nein, so schlimm wird's nicht. Ich bespreche sie mit Nadine Kempkens. Sie ist systemische Familientherapeutin und weiß Bescheid und kann uns hoffentlich gute Tipps heute geben. Ich freue mich erstmal, dass wir sprechen.
Ja, ich mich auch. Hallo.
Frau Kempkens, 6 Erziehungsirrtümer. Sollen wir uns einfach von 1 bis 6 ein bisschen heranhangeln und gucken, was so ist? Was beobachten Sie denn so als häufigsten Irrtum, den Eltern denken oder machen?
Also ich glaube, der häufigste Irrtum, der mir begegnet, sind eigentlich so 2, die gehen ein bisschen Hand in Hand. Ist einmal dieser Glaubenssatz, Eltern müssen konsequent sein. Ne, wenn man den hört, denkt man, ja, ist ja klar. Und dann gibt es noch den 2., Kinder brauchen Grenzen. Ja, also wenn man das, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Ihnen ist, wenn Sie das jetzt hören, denken Sie, dass Sie, ob Sie dann denken, nee, das stimmt ja gar nicht, oder ob da was in Resonanz geht.
Na, geht voll in Resonanz. Mhm. Würde ich zustimmen, den beiden Sätzen.
Also, dass sie das brauchen. Eltern müssen konsequent sein. Genau. Und jetzt ist ja immer so die Frage, was heißt das denn jetzt genau? Aber mir wäre noch kurz wichtig zu sagen, also die Irrtümer, das wäre natürlich wunderbar, die wären aus meiner Feder geflossen. So ist das jetzt nicht. Meine Arbeit ist ja stark geprägt von Jesper Juhl, ne, wo ich auch weitergebildet bin bei Family Lab. Und der hat mal irgendwann in irgendeiner Zeitschrift, ich glaube, es war sogar die Brigitte, standen diese Irrtümer mal drin. Und die tauchten auch immer wieder mal auf in seinen ganzen Publikationen. Und daher kommt das. Und der Jesper Juhl, der hat halt gesagt, ja, was heißt das jetzt eigentlich? Eltern müssen konsequent sein. Man sollte sich erstmal fragen, was sind denn eigentlich Konsequenzen? Ja, und wenn man sich dieses Wort mal klar macht, also was ist eine Konsequenz? Wenn ich bei Regen rausgehe, werde ich nass. Wenn ich zu viel Kuchen esse, kriege ich Bauchschmerzen. Wie ist es denn, wenn ich dann zu meinem Kind sage, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann lese ich dir heute nichts vor? Also ist das jetzt folgerichtig oder nicht? Ja, und da kommt man schon dahin, dass man denkt, okay, und er hat mal gesagt, wenn ich mir eine Konsequenz überlegen muss, dann ist es eigentlich schon keine Konsequenz mehr. Also wenn die nicht logisch folgt, weil wenn ich mein Zimmer nicht aufräume oder du dein Zimmer nicht aufräumst, ja, dann ist es halt unordentlich. Das wäre die Konsequenz. Wenn ich aber sage, dann lese ich dir heute nichts vor, dann habe ich mir das überlegt als Konsequenz und dann ist es aber in Wahrheit eine Strafe. Mhm. Und das darf man auch mal so sagen. Das ist uns natürlich oft nicht bewusst, weil Eltern ja aus ganz positiven Absichten diese, sage ich mal, Strafe oder sie nennen es Konsequenz ziehen, weil sie glauben, ich muss meinem Kind beibringen, dass eben bestimmte Dinge aus bestimmten Folgen und wer gespielt hat, muss auch aufräumen. Die Frage ist, geht da der Weg nicht vielleicht auch anders hin, weil dieses Einsetzen von Konsequenzen ist einfach schon auch, also von dieser Art Konsequenzen, nennen wir es mal Strafen, wenn dann, ja, immer eine Einladung, irgendwie in den Ring zu steigen und in den Machtkampf zu kommen. Mhm. Ja, und das ist damit gemeint.
Ich habe jetzt als erstes daran gedacht, mit dem Konsequentsein gar nicht an so einen Wenn-Dann-Satz, sondern zum Beispiel, also wir haben bei uns hier zu Hause eine Regel, dass im Wohnzimmer nicht gegessen werden darf. Mhm. Weil das Wohnzimmer ist ein schöner Raum, den möchten wir nicht, da wollen wir kein Kinderzeug haben, da wollen wir auch keine Krümel haben, so. Und da habe ich zum Beispiel manchmal, also wir haben das komplett durchgezogen, und aber es gab auch schon mal die eine oder andere Ausnahme, wenn wir, das haben wir in der Corona-Zeit eingeführt, freitags Kinoabend gemacht haben, dann haben wir dann schon auf den Tisch auch Popcorn und so hingestellt und dann war das die Ausnahme für den Kinoabend, durfte dann da gegessen werden. Aber Vorsicht mit Krümeln. So, und dann, ich habe jetzt gerade daran gedacht, dass, weil ich hatte nämlich Angst, wenn wir das jetzt einführen, dann wollen die da immer Popcorn essen oder so auf der Couch. Aber das war gar nicht so, weil das war einfach, das ist Kinoabend und sonst dürfen wir da halt nichts essen. Da habe ich jetzt dran gedacht.
Ja, genau. Und das passt dann eigentlich ganz gut zu dem anderen Irrtum, der ja hieß, Kinder brauchen Grenzen. Ich erzähle da gleich nochmal mehr zu, aber es ist eigentlich so, wenn die Eltern für sich sehr klar haben, was sind eigentlich unsere Werte und was sind unsere Regeln, dann ist es auch viel leichter sozusagen, und die konsequent durchdenken, da auch konsequent und, sag mal, mit natürlicher Autorität, nee, das wollen wir nicht, das finden wir eklig, dann liegt hier alles voll oder wir müssen immer alles wegräumen, das den Kindern zu erklären, und dann können die auch mal eine Ausnahme akzeptieren. Das liegt aber, glaube ich, dran, also an der Art, wie wir heute auf Kinder gucken. Also ganz lange Zeit, diese alte Mär, Kinder brauchen Konsequenzen oder man muss konsequent sein, kommt ja aus so einem alten Kinderbild, dass Kinder eigentlich kleine Tyrannen sind, die immer nur das Beste für sich wollen, denen egal ist, was andere tun. Und heute weiß man ja, dass Kinder kooperativ sind, dass die eigentlich von sich aus, allein schon um zu überleben, wenn sie so nicht wären, dann würde man sie ja alleine irgendwo liegen lassen, mitmachen und auch mal ihre Bedürfnisse zurückstellen und eigentlich versuchen, es ihren Eltern recht zu machen. Ja, und wenn ich davon ausgehe, in so einer Situation wie der Freitagabend und heute, ne, machen wir es mal anders und am nächsten Tag ist Samstag und die Kinder kommen wieder damit an, wenn ich jetzt davon ausgehe, naja, ich habe eigentlich kleine Tyrannen, dann darf ich natürlich nie eine Ausnahme machen. Da muss ich immer hart bleiben und sonst läuft das aus dem Ruder, weil Kinder sind kleine Egoisten. Wenn ich aber davon ausgehe, Kinder sind eigentlich kooperativ, dann kann ich doch auch am nächsten Tag sagen, und Mäuse, ihr wisst ja, wir können das nicht gut haben, deswegen ab heute gilt wieder unsere Regel. Und da Kinder es gerne gut machen wollen, würde ich sagen, wenn man sie respektvoll anspricht und authentisch, dass sie sich dann auch gut an so Regeln halten können. Wenn ich aber anfange mit Belehrung, Bestrafung, Kritik, ja, ihr wisst das doch und ihr müsst euch mal vorstellen, wie anstrengend das für uns ist, ihr müsst es ja nicht wegmachen und immer die Kleberei, nee, da müsst ihr euch auch nicht wundern, dann kann es sein, dass sie nicht so gut kooperieren. Ja, und dann kommt manchmal wieder der Gedanke, ah, sie sind ja doch tyrannisch und man muss eine harte Hand haben. Aber da darf man sich immer fragen, wie habe ich es denn eigentlich vermittelt? Hm. Also wie war meine Sprache ans Kind?
Jetzt nochmal zum Wenn-Dann, was Sie angesprochen haben, also die falsche Konsequenz, quasi die Strafe nämlich eigentlich, die verpackte, das Wort im Schafspelz sozusagen. Mhm. Warum machen wir das eigentlich? Also was wollen Eltern eigentlich damit sagen, wenn sie sagen, wenn du das Zimmer nicht aufräumst, dann lese ich heute Abend nicht vor. Also eigentlich wollen sie doch, durch diesen Satz zeigen sie doch eigentlich, ich will unbedingt, dass das Zimmer aufgeräumt ist, ich will, dass du das machst. Und anders weiß ich mir gerade nicht zu helfen, als dich unter Druck zu setzen, das so zu machen, oder?
Ja, ich würde sagen, der Gedanke ist eigentlich, ich will mich wirksam fühlen als Mutter und als Vater. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt einfach nur sage, räum mal bitte auf, das klappt ja nicht. Also baue ich irgendwie Druck auf, damit ich zum Ziel komme. Und das klappt ja auch häufig. Das heißt, weil die Art und Weise, wie wir das tun, ist ja häufig mit Privilegienentzug verbunden. Ich kündige dir an, ich lese dir heute nichts mehr vor. Für manche Kinder ist das der schönste Teil des Tages. Und das mache ich jetzt nicht. Und wenn ich dir ein Privileg entziehe, naja, das ist dann wieder ganz, ganz altes, konditioniertes Verhalten. Dann reagieren Kinder meistens prompt mit dem, was sie sollen. Und wir als Eltern fühlen uns dann bestätigt und denken, ja, klappt doch. Wieso? Ist doch kein Problem. Ja.
Aber das ist eigentlich ein kleiner gewonnener Machtkampf und das Ego freut sich eigentlich,
genau,
oder?
Und die Frage ist ja, was passiert denn, wenn ich auf Dauer so agiere? Also wenn man mit einem dreijährigen Kind das macht und mit einem vierjährigen, und ich mache das aber regelmäßig und das wird zur Gewohnheit und ich mache aus allem diese Wenn-Danns, dann werden das Kinder irgendwann merken. Also mir haben Eltern erzählt, dass ihre Kinder ihnen schon freiwillig ihre Tablets aushändigen oder sagen, ja, nimm doch. Also wo irgendwann die Strafe nicht mehr zieht. Weil das, was ja fehlt, ist ja so eine echte Augenhöhe und so ein echtes Interesse. Und Kinder werden eigentlich, ich sag's jetzt mal ein bisschen krass, zu Objekten degradiert. Wenn du nicht machst, was ich will, kriegst du von mir nicht dies und jenes. Und das ist ja sehr manipulativ. Und ich mag immer gerne diese Haltung der Gleichwürdigkeit. Die hat auch der Jesper Juhl geprägt. Der sagt immer, wenn du in einem Konfliktmoment bist und du möchtest was von deinem Kind haben, dann nimm einmal dich ernst in deinen Bedürfnissen. Du darfst sehr wohl einen sauberen Boden haben wollen oder einen ordentlichen Tisch. Aber nimm auch mal kurz die Perspektive deines Kindes ein und dann sag klar und deutlich, was du willst. Also ich kann sagen, oh, ich sehe, du hast noch gar nicht angefangen aufzuräumen. Kann das sein, dass du keinen Bock hast oder du willst noch weiterspielen, ne? Du hast gar keine Lust. Und mir ist wichtig, dass hier Ordnung ist. Wir wollen was machen. Und dann lädt man ein Kind zur Kooperation ein. Aber das heißt, das Kind kann sich gesehen fühlen, gehört fühlen, verstanden fühlen und trotzdem darf ich klar und deutlich sagen, hey, hier ist meine Grenze.
Das, was wir gerade hören, ist unser Futterautomat für die Katzen. Der geht jetzt um 11 Uhr an. Sorry, Durchsage ist gleich vorbei. Gibt auch keine Katze, die jetzt hier...
ja, ich dachte, wo ist die dazugehörige Katze?
Die sind oben. Okay. Sorry, war Futterautomat mal wieder. ja, also das ist, was Sie auch gerade beschrieben haben, kommt mir bekannt vor aus der gewaltfreien Kommunikation. Also, dass man anspricht, ich sehe das, ich sehe dein Bedürfnis, du hast keinen Bock aufzuräumen, du willst lieber noch spielen, das macht gerade mehr Spaß, aber mir ist wichtig, es wäre sauber, ist natürlich ganz anders, als wenn ich sage, räum sofort dein Zimmer auf, sonst gibt's heute Abend nicht das Vorlesen.
Ja. Und was ja auch noch passiert, ist ja im Grunde, wenn Eltern machen das ja auch oft, weil sie wollen ja ihren Kindern beibringen, dass eben bestimmte Handlungen bestimmte Konsequenzen erfordern. Also wenn ich gespielt habe, soll ich aufräumen und dann wollen sie ihre Kinder dazu bringen und glauben, sie bringen sie dadurch dazu, dass sie ihnen ein Privileg entziehen und dass sie dadurch aber, sage ich mal, sozialer machen. Kinder lernen dann, aufräumen ist wichtig. Aber Kinder verknüpfen, wenn ich nicht aufräume, wird mir nicht vorgelesen. Das heißt, sie machen dann vielleicht die gewünschte Handlung, aber eigentlich ich sage es jetzt mal überspitzt, aus einem egoistischen Motiv. Klar. Die richten ihren Blick auf sich. Puh, diese Strafe will ich nicht. Aber was wir doch eigentlich wollen, ist, dass Kinder empathiefähig werden, dass sie sich überlegen, ach so, das kann die Mama echt nicht haben, hier nachts über Lego zu stolpern. Mhm. Und deswegen macht es auch Sinn aufzuräumen, weil es vielleicht für alle gut ist. Mhm. Und da ist dann auch wieder die Frage, wie sage ich es als Eltern? Sage ich halt, ja, wer gespielt hat, muss auch aufräumen und mach so ein, man macht das halt so, da kann man den heutigen Kindern gar nicht mehr mit um die Ecke kommen, dafür sind die schon viel zu frei. Dann sagen die, wieso? Es ist doch mein Zimmer, braucht man nur von deinen Freunden das schöne Aufräumlied hören, ne? Räum du doch selbst auf. Und ich finde das auch in Ordnung. Mhm. Gerade beim Thema Aufräumen, finde ich, darf man sich auch nochmal fragen, ist es der Kampf immer wert? Oder kann man sich, wenn es jetzt nicht den, sag ich mal, Gemeinschaftsbereich betrifft, wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben, ne, das gemeinsame Wohnzimmer, das haben wir genauso. Da gibt es absolute Grenzen. Mhm. Aber in deren eigenen Zimmern rede ich klar nicht so viel mit. Als sie noch kleiner waren, habe ich mir dann so eine Schneise zum Bett erbeten.
Ja.
Aber der Rest, wenn ihr partout nicht wollt, der Kampf, den kämpfe ich nicht. Ja. Also das war es mir nicht wert.
Ja, ich mache das auch nur noch, wenn ich weiß, jetzt morgen muss gesaugt werden oder sowas, da brauche ich die Böden frei, dann bitte alles in die Kisten. Bei uns ist nicht Lego, sondern Playmobil, alles auf dem Boden. Und dann ist das so. Und das mittlerweile ist das auch schon angekommen. Also da wird dieser Tag, wenn gesaugt wird, ist der wichtige Tag. Dann versteht man auch, dass man aufräumt.
Ja,
und sonst, warum?
So,
Ja, und die Schneise, die sind auch selber schon auf ihre Kleinigkeiten getreten. Die wissen, dass das auch wehtut.
Ja, genau.
So, also dann haben wir schon mal.
Eltern müssen konsequent sein.
Eltern müssen konsequent sein.
Und wir waren noch bei dem Irrtum, Kinder brauchen Grenzen.
So, brauchen sie Grenzen?
Ja, sie brauchen Grenzen, aber sie brauchen Grenzen nicht pädagogisch verordnet. Also wenn ich jetzt denke, Kinder brauchen Grenzen, oder es hieß ja früher auch häufig, der will jetzt deine Grenzen testen oder die will jetzt deine Grenzen testen, du musst mehr Grenzen setzen, dann ist das ja sowas Induziertes, sowas Methodisches. Oh, jetzt muss ich aber Nein sagen, damit mein Kind lernt, sich an Grenzen zu halten. Und das halte ich für absolut unsinnig. Zum einen, weil die Welt für Kinder voller Grenzen ist. Geh nicht allein über die Straße, fass nicht mit den Händen an die Käsetheke, red nicht dazwischen, mach dies nicht, mach das nicht. Das heißt, die sind ja viel mit Grenzen konfrontiert. Und wenn sie jetzt von uns künstliche Grenzen bekommen, also dieses Mann macht das nicht, Mann hüpft nicht auf dem Sofa, wo ich denke, ja, mag sein bei Oma oder vielleicht gerade bei Oma darf ich es. Mhm. Also da geht es eher darum, Kindern, es gibt, auch den Satz hat der Jesper mal irgendwann geprägt, der hat gesagt, also das heißt nicht, Kinder brauchen Grenzen, sondern Kinder brauchen Erwachsene um sich rum, die eigene Grenzen haben und wahren. Also eine Mutter und Vater, die sich auch mal trauen zu sagen, nein, jetzt geht es nicht, nein, jetzt will ich nicht. Also Beispiel, man kommt gerade nach einem Arbeitstag nach Hause. Meine Kinder zum Beispiel sind jetzt auch schon viel allein zu Hause. Ich bin ja in eigener Praxis und kann auch schon nachmittags arbeiten, weil die einfach schon groß sind. Mhm. Und die wollen sofort was von mir. Dann ist da manchmal bei mir so eine Sperre und so eine Grenze, zumal ich auch mit Menschen arbeite und manchmal einfach kurz einen Breakboard, dass ich sage, hey Jungs, ich brauche eine kurze Pause, ich will jetzt einen Kaffee in Ruhe trinken und dann bin ich ganz Ohr. Und das meint, Kinder brauchen Grenzen. Also ich als Mutter zeige, hier ist meine Grenze und ermutige damit ja auch, meine Kinder auch mal zu sagen, nein, es geht gerade nicht, ich will jetzt nicht. Aber was lernen Kinder, wenn ich diese Grenze jetzt permanent übertrete? Wenn ich also sage, na gut, ist egal. Ich habe zwar Kopfschmerzen und ich wollte ja jetzt eigentlich auch einen Kaffee trinken, aber wenn dir das jetzt, und dann ist egal. Und natürlich will damit nicht sagen, wenn Gefahr im Verzug ist und ich sehe, mein Sohn hat echt Not auf dem Herzen, ist es klar. Aber wenn ich weiß, es geht jetzt hier um Hausaufgaben oder der will jetzt mit mir ein Spiel spielen, wo ich genau weiß, das kann auch noch 10, 20 Minuten warten, darf ich mich auch selbst ermächtigen, als Mutter zu sagen, nein. Denn ansonsten lernen Kinder, dass man in Liebesbeziehung Grenzen übertreten kann. Und das machen die dann auch später, sondern sind wir vielleicht alarmiert und sagen, warum hast du denn nicht Nein gesagt? Warum hast du dir das denn gefallen lassen? Also da haben wir auch Modellfunktion. Aber ich würde gerne noch dazu, ich komme hier so ins Labern, aber als Abschluss sagen, dass das tatsächlich eine meiner häufigsten Beratungskontexte sind. Eltern, die nicht mehr wissen, wo darf ich auch mal Nein sagen? Darf ich auch mit gutem Gewissen mal sagen, ich will jetzt nicht oder es geht nicht oder ich habe keine Lust oder ich habe jetzt keine Kapazität. Ich erlebe heute Eltern, die bis zur Selbstaufgabe sich für ihre Kinder einsetzen, die mit denen abends um 8 Uhr ins Familienbett gehen und schlafen, weil die Kinder ihnen gesagt haben, ich mag nicht, wenn du noch mal aufstehst. Das heißt, auch da sozusagen das eigene Leben für die Kinder, ich sag jetzt mal vielleicht opfern, auch wenn sie das vielleicht gar nicht als Opfer empfinden, nur was ist, wenn die Kinder mal ausgezogen sind. Und vor allem, was leben wir ihnen vor? Mhm. Und wie ebnen wir ihren Weg in Kita und Schule, wenn Kinder nie gelernt haben, dass da auch mal andere Menschen sind, die vielleicht sagen nein. Mhm. Ja, und sich gar nicht, das gar nicht kennen, dass sie sich mal unterordnen mhm. müssen.
Mhm. Ja. Ich finde das auch manchmal schön zu beobachten. Also wenn es so Werte sind zum Beispiel, die einem wichtig ist, wie jetzt auch die eigene Grenze, das ist mir auch wichtig. Ich kenne das genauso, von der Arbeit kommen, mit vielen Menschen geredet haben, der Kopf ist voll. Man muss sich mal ein bisschen neutralisieren, mal nochmal einmal in sich reinhören, kurz entspannen. Weil auch wenn ich nach Hause komme, ich habe zwei Töchter, sofort erzählt, Mama, ich will dir das zeigen, das und das ist passiert heute und so. Und eigentlich denke ich mal, man bräuchte eigentlich, wenn man so in der Zukunft mal Familienhäuser oder Wohnungen, da muss man so eine Schleuse bauen, wo Eltern geheim rein können, ja, so eine halbe Stunde für sich und dann geht es erst ins Leben. Manchmal wünsche ich mir so eine Schleuse irgendwie. Ich kenne das auch, aber mir gefällt das zum Beispiel dann zu sehen, dass die Geschwister unter sich dann auch mal so sagen, nein, ich möchte jetzt nicht, dass du in mein Zimmer kommst, ich spiele das jetzt alleine, später, wenn ich Lust habe, sage ich dir und wenn du dann willst, kannst du kommen. Wenn ich dann so sehe, da werden auch Grenzen gesetzt, finde ich gut. Also mal sehen, wie das dann so weitergeht, mhm. aber die nehmen das dann auch für sich in Anspruch.
Ja, ja.
Ich wollte, also genau, noch eine Sache, ein Gedanken zu diesem Satz. Man macht das so nicht. Ich kenne den aus meiner Erziehung sehr häufig. Meine Oma hat den zu mir gesagt, meine Eltern haben den zu mir gesagt. Ich glaube, meine Eltern sagen den auch manchmal zu meinen Kindern. Aber das ist was anderes, weil das ist eine andere Generation. Wenn ich den heute höre, ich hasse den Satz. Hm. Ich hasse den Satz, also es ist stark formuliert, also hassen, aber ich mag ihn überhaupt nicht, weil er so etwas symbolisiert von, es ist nur wichtig, was die anderen denken. Das, was jetzt hier, worum es eigentlich geht, ist es egal. Und wenn ich ihn manchmal bei uns höre, den Satz, versuche ich ihn dann auch zu ändern, aber mir gefällt er einfach per se überhaupt nicht mehr. Aber, und ich könnte und hoffe, dass es eigentlich in unserer heutigen Zeit, dass er immer weniger wird, weil sich ja auch die Haltungen da verändert haben. Ne? Also, hey, ich bin jetzt sauer, jetzt schreie ich mal oder jetzt bin ich wütend, keine mhm. Ahnung, jetzt stampfe ich auf den Boden, es ist mir egal, ob das jetzt jemand sieht. Mhm. Ich bin jetzt gerade sauer, jetzt ein Beispiel so, ja. Man macht das so, das ist ja so, keine Ahnung, ich denke da sofort an 50er Jahre irgendwie, ja, ja. Die Hände in den Schoß und das saubere Röckchen ist angezogen, irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie, ne? Und dann Mädchen natürlich müssen brav sein, das ist auch nochmal eine andere Situation, aber das denke ich, wenn ich den Satz höre.
Ja, das ist so dieses Erbe der Gehorsamszeit, ne? Und genau. Ich finde das besonders schwierig, wenn da irgendwie Augen und Ohren Zeugen sind, das heißt wirklich, wenn man im Draußen ist, im Drinnen, mag es ja schon ganz gut klappen, auch mal zu sagen, ich will das nicht, oder auch mal selber sich auch zu seinen Gefühlen zu bekennen, wütend zu sein. Aber wenn da andere gucken und die haben möglicherweise eine andere Einstellung dazu, also für mich war das ein totaler Wachstumsprozess, das immer mehr auch im Erziehen meiner Kinder zuzulassen, mir zu denken, dann sollen sie halt denken, die
genau,
anderen.
Genau,
sollen sie denken. Das ist mein Leben und das sind meine Beziehungen, die ich hier investiere und ich mache hier nicht die Faust in der Tasche und mache nach vorne so ein ganz freundliches und bin dann gar nicht kongruent für meine Kinder, die das natürlich auch voll geschnallt haben, wenn ich halt so tue, als ob.
Klar.
Ja? Und insofern, ich habe da auch eine Allergie gegen diesen Satz, das macht man nicht.
Vor allem auch, finde ich, und das hilft mir dann, wir sind ja nicht verantwortlich für die Gedanken der anderen, wir wissen ja gar nicht, ob die das denken, vielleicht denken die das gar nicht und wenn... Ja, ne? Das ist aber auch so, und ich glaube, dass das oft natürlich auch geholfen hat, weil das so ein Druck von außen, ich sag nicht, dass du das so nicht machen sollst, also ich bin nicht verantwortlich ein bisschen, sondern man macht das nicht und wenn man das nicht macht, dann siehst du, alle denken hier gerade, dass du machst hier einen Riesenfehler oder so, ne? Gut, haben wir auch. So, haben wir die drei Sachen schon mal angesprochen. Mhm, was ist Nummer vier?
Jetzt wäre die Frage, was war jetzt für Sie Nummer drei?
Ich habe mir aufgeschrieben Konsequenz, dann habe ich mir Grenzen aufgeschrieben und man macht das nicht, aber das gehört eigentlich dazu, ne?
Genau, das gehört eigentlich dazu, so, oder das können wir vielleicht auch nachher nochmal subsumieren unter Eltern müssen gute Vorbilder sein. Das ist zum Beispiel auch noch einer dieser Irrtümer.
Dann spule ich nochmal zurück. Ja. Wir haben also Eltern müssen konsequent sein und Eltern müssen Grenzen aufgeben. Dann haben wir zwei. Was wäre der dritte Punkt oder die dritte Überschrift, die man nehmen könnte?
Da würde ich jetzt hier einmal nach meiner Reihenfolge tatsächlich gehen. Belohnen ist besser als bestrafen. Wenn man das jetzt erstmal so hört, denkt man ja vielleicht, ja, wieso ist doch so? Ne, bestrafen hatten wir ja gerade schon in Form von Konsequenzen, auch wenn wir das heute sprachlich immer aufhübschen, aber häufig, wenn ich wenn dann sage und es ist keine logische Folge, dann ist es in der Regel eine Bestrafung.
Ja.
Ja, in dem Moment, wo ich drüber nachdenke. Ja, und was ist jetzt Belohnung? Ne? Also mir fällt oft auf, wenn ich auf Spielplätzen, meine Kinder sind ja 10 und 13, das heißt, ich bin nur noch sehr selten auf Spielplätzen, aber ich arbeite ja mit Kindern. Ne? Ich bin ja auch noch Sprachtherapeutin und habe viele Kinder bei mir in der Praxis, dass Kinder manchmal schon wirklich für Kleinigkeiten immer ein wow, super, toll gemacht, klasse kriegen. Oder auch auf Spielplätzen, vielleicht ist das manchmal auch dem geschuldet, dass die Mama so, aber Papa sich da auch einfach jetzt gerne mal unterhalten, wenn die Kinder rufen, Mama, guck mal, kenne ich von mir selbst noch. Und man ruft nur rüber, super, spiel ruhig weiter.
Habe ich noch nie gesagt.
ja. Und das ist ja an sich, das ist zum Beispiel, finde ich, gar nicht dramatisch. Das kann einem einfach bewusst werden und dann kann man das abändern. Mhm. Ne? Weil man möchte ja jetzt eigentlich nicht permanent Superlative. Kein Mensch möchte eigentlich ständig bewertet werden.
Genau.
Eigentlich möchte man nur gesehen werden.
Genau.
Ich könnte also auch sagen, ja, ich sehe dich. Oder, oh, du bist weit oben auf der Rutsche. Also ich könnte das inhaltlich sagen oder sagen, ich sehe dich. Aber wenn ich anfange, Belohnung sozusagen kalkuliert einzusetzen, manipulativ, ne, also was weiß ich, jetzt wenn wir es mal auf ältere Kinder beziehen, Kind kommt mit einer 1 aus der Schule und man sagt, hast du toll gemacht, du weißt ja, da kriegst du 10 Euro. Mhm. Das heißt, und das kann man auch im Kleinen machen, da ist die Mama aber ganz traurig, wenn du dich nicht alleine anziehst, ne? Oder wenn du dir nicht schön die Zähne putzt. Also das machen wir ja manchmal gut gemeint, ja. Ne? Oder da ist die Mama ganz froh, dass du dich so toll angestrengt hast oder dass du so schön ordentlich ausgeschnitten hast. Und da kann manchmal, das machen wir ja nicht bewusst, aber bei Kindern so ein Leistungsgedanke entstehen. Mhm. Also wenn sie so mit mir spricht oder er, mein Papa, dann werde ich geliebt. Also dann bin ich gut, aber ich muss da was für tun. Mhm. Das heißt, der Alfie Kohn, das ist so ein amerikanischer Erziehungsexperte, der hat mal gesagt, Liebe an Bedingungen knüpfen, das ist für Kinder absolut ungut und schadet der Beziehung. Die sollen ja eigentlich die Botschaft von uns kriegen, ich liebe dich egal, also komme, was wolle. Mhm. Ja, so wie du bist mit deinen Sonnen- und Schattenseiten und wenn du halt mal nicht ordentlich ausgeschnitten hast und über den Rand gemalt hast, bist du immer noch super. Mhm. Und dann kann ich sagen, hey, ich hätte mir gewünscht das, aber zu sagen, jetzt bin ich enttäuscht, ich bin traurig. Also diese vielen Superlative, dieses viele toll, super, gut gemacht, kann tatsächlich so wie Zuckerwatte aufs Gehirn wirken. Die Kinder haben dann das Gefühl, da wird immer Dopamin ausgeschüttet. Ich will mehr davon. Und wenn das dann mal ausbleibt, dann kann aber sein, dass sich in denen so ein Mangel einstellt und so ein Gefühl von, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig. Mhm. Und daher darf man sich schon fragen, also ich bin überhaupt nicht, also deswegen, es gibt ja auch, glaube ich, wirklich, ich habe mal einen Ratgeber gelesen, Erziehung ohne Loben oder den Titel. Ich finde immer, wenn es so dogmatisch wird, für die Eltern so schwierig. Die müssen schon so viel, ich darf nicht dies, ich darf nicht das. Wo ich nur denke, ein echtes, enthusiastisches, gut gemeintes Lob. Wow, krass, du hast die 1, du hast so viel gelernt. Was ist das Problem? Mhm. Das ist überhaupt nicht problematisch. Es geht mir nur um dieses kalkuliert eingesetzte Lob. Dann ist die Mama enttäuscht von ihr. Dann ist so, und ich erlebe manchmal Kinder in der Praxis, die ihre intrinsische Motivation, Dinge zu tun, total verlieren, weil die immer nur darauf aus sind, zu fragen, habe ich das schön gemalt? Sieht das gut aus? Mhm. Findest du, ich habe das gut gemacht? Und das braucht, das umzulenken, dass sie eben wieder aus sich selbst heraus das tun und man aufhört, eben immer mit so einer Bewertungsskala daran zu gehen.
Hatten wir vor ein paar Tagen eine Situation hier bei uns in der Küche. Meine kleine Tochter, die noch 5 ist, hat gesagt, sie hat Lust, die Spülmaschine auszuräumen, hat das auch gemacht. Und dann meinte sie so, jetzt möchte ich gerne einen Applaus. Ich habe die Spülmaschine ausgeräumt. Ich so, Elisi, das ist super, dass du die ausgeräumt hast. Ich freue mich auch, weil ich muss das nicht machen. Aber einen Applaus gibt's nicht. Oder gibt's für mich 2-3 Mal am Tag einen Applaus, wenn ich die ausmache? Die ist einfach ausgeräumt, ne? Und dann hat sie so überlegt, ja, okay, gut, aber ich habe das gut gemacht. Du hast das gut gemacht. Mhm. Aber das war ihr Wunsch, da jetzt quasi natürlich belohnt zu werden, so, ne? Zumindest verbal. Aber ja, dieses an etwas knüpfen, das ist aber auch natürlich passiert oft, ja, haben Sie ja gerade schon gesagt, auch einfach unbewusst. Mhm. Ne? Und man macht sich da vielleicht oft gar nicht, gar keine Gedanken, was das eigentlich bedeutet. Und intrinsische Motivation, also etwas zu machen, Mensch, ich hab jetzt die Küche für die ganze Familie aufgeräumt oder ich habe mein Zimmer aufgeräumt, keiner muss hier über Lego stolpern oder ich habe einfach gemalt, weil es mir Spaß gemacht hat und nicht, weil ich ein Lob für mein, was auch immer, Bild haben wollte. Das ist ja eigentlich das Allerwichtigste.
Ist es auch so. Und ich finde deswegen manchmal so schade und kranke, da manchmal auch so ein bisschen an unserem System, also spätestens ab der Schule, wo ja eben genau mit diesen Bewertungsskalen hantiert wird. Ne? Und teilweise auch schon in der Kita. Also wenn man sieht, wenn die da dieses Entwicklungsauge oder diese Bögen ausfüllen müssen, da fangen ja auch schon die Erzieherinnen und Erzieher an, eben so zu bewerten und das den Eltern auch so zu vermitteln. Und dann kriegen vielleicht Eltern schon ein Defizitgefühl und glauben, sie müssten mehr fördern und so weiter. Mhm. Und dann ist es vielleicht manchmal so, dass man selber unter Druck gerät und dann versucht, ja, gute Dinge bei den Kindern zu bewirken, ne? Und dann und auch so diese, ich sag mal, vielleicht auch Kind geht zum Ballett oder Kind macht Sport und die Eltern stehen am Spielfeldrand und wollen formal vielleicht ihren Kindern eine schöne Kindheit ermöglichen mit einem tollen Hobby, haben aber einen eigenen Ehrgeiz, ne? Und das merken Kinder in den Augen der Eltern und dann machen die das eben teilweise nicht mehr nur für sich.
Und früher sind daraus noch ganz andere Sachen entstanden, haben Menschen Berufe angenommen, weil die Eltern das wollten, ne? Und sind dann 40 Jahre unglücklich quasi, ne? Und machen das, trotzdem können die erfolgreich sein und also was man unter erfolgreich versteht, aber ne, können da gut sein in ihrem Job und trotzdem ist das nie, was sie eigentlich selber wollten. Und ich finde das so komplex und schwierig, weil in uns allen ist eine Motivation zu gefallen. Wir möchten gefallen. Natürlich. Und natürlich den Eltern, ja. Den Geschwistern schon nicht, aber der Mama und dem Papa möchte ich schon gerne gefallen. Möchte das schon. Das trägt sich ja noch auch später weiter. Und da habe ich einmal in einem Buch einen ganz tollen Satz gelesen. Da ging es um einen, da war noch eine Mutter mit einer ihrer Erwachsenen oder eine Teenager-Tochter, die sind spazieren gegangen. Und da hat die Mutter zu ihr gesagt, pass auf, es wird die Zeit kommen. Jetzt schon, du machst deine eigenen Entscheidungen und so. Und du musst die machen, weil du die willst. Und dann meint die Tochter, ja, aber ist dir das nicht egal? Doch, natürlich ist mir das nicht egal. Aber ich bin die Person, die dir am egalsten sein muss. Du darfst nicht denken, was ich darüber denke, sondern du musst die nur für dich. Und ich bin die, die dir am egalsten sein soll. Das fand ich einen starken Satz.
Ja.
Weil das ist natürlich immer eigentlich andersrum. Wenn ich das Approval sozusagen bekomme, ne, meine Mama hat das, ich finde das gut oder meine Eltern finden das gut, dass ich das und das mache, ist das immer noch mal was ganz anderes, als wenn ich sage, okay, ich weiß, ihr findet das total ätzend, ne, aber ich will jetzt, keine Ahnung, irgendwas ganz Krasses machen, was ihr nie gut finden würdet, aber ich mache das trotzdem, weil ich glaube, das macht mich glücklich.
Ich glaube, das ist so dieses, ich darf sein, wer ich bin und ich muss nicht sein, wie du mich haben willst.
Genau.
Ich habe auch einen Vortrag immer, den ich gerne für Eltern halte, zum Thema Selbstwert stärken. Und da ist das so ein Credo. Was macht das eigentlich aus, einen stabilen Wert? Und natürlich eins der antreibenden Bedürfnisse bei Kindern ist Anerkennung. Und das zieht sich ja übrigens fort. Das haben wir ja bis ins Erwachsenenalter.
Klar.
Jeder hat das, ne?
Ja.
Also dieses, ich will gesehen werden.
Ja.
Aber die Frage ist eben, welche Sprache brauche ich? Also was ist das eigentlich, was mir das Gefühl gibt, ich werde gesehen? Also ist es wirklich Lob? So sozusagen in Form von Noten, in Form von Belohnungen, in Form, hier hast du noch 2 Euro. Mir hat mal irgendjemand erzählt, ich weiß nicht mehr, wie das war, da durften Kinder entscheiden. Ach, da habe ich mal einen Vortrag gehört auch. Und da hat die Lehrerin gesagt, die Kinder, die gerne für ihre Hausaufgabe einen Stempel, Smiley-Stempel wollen, die gehen an den Tisch und stellen sich da an. Und die, die von mir etwas persönlich zu ihrer Hausaufgabe hören wollen, die stellen sich an meinen Tisch an. Und es standen alle Kinder an ihrem Tisch. Die wollten mit ihr interagieren, die wollten sich als Mensch wahrgenommen und gewertschätzt fühlen und dafür braucht es nicht immer Superlative. Da ist auch, oh, ich habe gesehen, wie du dich angestrengt hast oder ich habe mich richtig gefreut oder also einfach, ich sag mal, beziehungsstiftend, ein Dialog auf Augenhöhe, von Herz zu Herz sprechen.
Wahrnehmen, also achtsam wahrgenommen werden, nicht einfach nur, ich übersehe das oder du machst irgendwas, sondern wahrgenommen werden. Ich glaube, das ist viel mehr wert, wenn dann noch ein Lob kommt, ist es so die Kirsche auf der Sahne. Aber
Genau.
Dieses wahrgenommen werden, glaube ich, das Wichtige. Vielleicht auch gerade in der heutigen Welt, wo man so viel in kleine Bildschirme guckt, dass man einfach da so viel einfach nicht präsent ist. Das kommt dazu.
Ja, absolut.
So, habe ich mir notiert.
Ja.
Wie geht's weiter?
Ja, dann haben wir noch einen Irrtum, den finde ich immer ganz cool, weil der die Eltern immer so irritiert. Der heißt, Höflichkeit ist wichtig. Jetzt denken die Eltern, glaube ich, zunächst mal immer, bezieht sich auf die Kinder. Ja, klar, ist schön, wenn unsere Kinder höflich sind. Finde ich auch super, wenn die gut Bitte und Danke sagen können. Ne? Aber es geht um die Eltern. Also und um die Frage, muss ich eigentlich als Mutter, Vater immer freundlich sein? Muss ich immer Bitte, Danke, gern geschehen sagen? Also mal angenommen, ich habe jetzt zum 6. Mal gesagt, räum deinen Teller ab. Muss ich dann immer noch sagen, Schätzchen, ich hätte gern, dass du deinen Teller abräumst, bitte? Das ist so die Frage. Also diese sozialen Floskeln, sowas eben wie Bitte, Danke, gern geschehen, das trägt wunderbar in, sag ich mal so, Situationen wie beim Bäcker, im Bus, beim Elternsprechtag, also mit Nachbarn und so weiter und auch im normalen Kontext mit Kindern, im normalen Zusammenleben. Aber wenn ich einen Konflikt habe und darum geht es, dann trägt diese, sag ich mal, soziale Sprache überhaupt nicht. Mm-mm. Ja, da merkt man ja auch, dass man auf die Kinder damit überhaupt gar keinen Eindruck macht. Ne? Wenn ich sage, könntest du jetzt bitte kommen? Und solange ich so höflich bleibe, gibt's für die Kinder natürlich irgendwie noch einen Spielraum. Wir kennen das ja selber auch. Manchmal, wenn die Kinder uns rufen, was weiß ich, sie sitzen auf der Toilette und sind fertig, rufe ich, bin fertig. Dann kann ich an der Art, wie mein Kind ruft, hören, ah, es gibt noch ein bisschen Spielraum. Mm-hmm. Ja. Und dann machen die vielleicht auch nicht immer sofort mit. Ja. Und dann ist eben die Frage, wenn ich so einen Konflikt habe, was macht denn dann Sinn? Es geht jetzt nicht darum, unfreundlich zu werden, und es geht auch nicht darum, ein Kind zu beschämen oder zu bestrafen oder zu beleidigen, sondern da geht es darum, sich persönlich auszudrücken. Also der Jesper Juhl nennt das immer die persönliche Sprache. Also mhm. es gibt ja auch die gewaltfreie Kommunikation, mhm. ne? Die Giraffensprache, die hat mhm. ja sehr viele Module. Mir persönlich ist es manchmal ein bisschen zu komplex mhm. und ich denke so, oh shit, ich muss erstmal lange nachdenken, bevor ich jetzt einen Satz sagen kann. Mhm. Und er sagt immer, sprich von Herzen und sag nicht deine Wahrheit über den anderen, du bist, sondern sag was über dich. Ne? Und wenn ich merke, ich habe schon Fransen am Mund, weil ich schon 4-mal gerufen habe, dann sage ich das. Weißt du denn, ich habe Fransen am Mund, ich werde echt unruhig, bei mir ist Alarmstufe rot, ich will, dass du jetzt zum Zähneputzen kommst. Und dann schenke ich mir mal dieses ganze Bitte, Danke, gern geschehen, sondern ich sage klar und deutlich, was ich will mhm. oder was ich nicht will. Und damit sind Kinder selber ja auch ausgestattet. Das ist deren rudimentärste ja. Sprache, zu sagen, nein, will ich nicht. Ja. Und wir sind alle noch so alarmiert durch diese alte Mär, Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Beulen. Man darf nicht, ich will sagen, man muss sagen, ich möchte.
Ja, sag meine
natürlich
Mutter
ganz oft, ist es wunderbar, wenn Kinder höflich sind. Aber wenn ich doch merke, ich bin dann nach 3-mal nett, am Ende doch autoritär, weil ich so genervt bin, dass ich dann anfange zu sagen, verdammt nochmal, immer muss ich dir alles 10-mal sagen, wegen dir haben wir immer Streit, verhalte ich mich deutlich schädigender, als wenn ich einfach eine persönliche Äußerung mache, wo ich sage, ich will, dass du jetzt kommst. Und selbst dann kann es sein, dass es nicht klappt. Mhm. Es ist kein Zauberstab. Mhm. Aber wenn ich mich sichtbar mache in meinen eigenen Gefühlen und das in der persönlichen Sprache über mich spreche, dann denken wir wieder ans kooperative Kind, sind Kinder sehr wohl oft in der Lage und auch willens, ja, wenn wir irgendwie Eindruck auf die machen, auch wieder mitzumachen. Mhm. Außer vielleicht, sie sind gerade in der Autonomiephase. Das ist manchmal ein bisschen tricky, wenn die gerade diese Trotzphase haben. Mhm. Möglicherweise auch in der Pubertät, da kann ich noch nicht ganz so viel beitragen. Mein Sohn kommt gerade erst rein. Mhm. Aber ich weiß, wenn Kinder in dieser Trotzphase, Autonomiephase stecken, gerade wenn sie sich sehr sicher und gut an uns gebunden fühlen, dann trauen die sich doch auch manchmal länger, unser Ich will zu ignorieren. Und manchmal muss man dann vielleicht auch für sich anerkennen als Eltern, okay, ich kriege heute von dir nicht, was ich will. Mhm. Außer ich setze meine Macht ein und zwinge dich. Mhm. Und das darf man sich dann immer wieder fragen, ist es das wert?
Mhm. Mhm. Auch schön formuliert, darf man sich fragen. Muss man sich nicht, sondern darf man sich. Tja.
Also höflich ist okay, ich muss nicht am Tisch sagen, hey, ich will Nutella. Ja, natürlich darf ich sagen, kannst du mir bitte die Butter geben oder so. Aber wenn ich merke, da bahnt sich ein Konflikt an und ich bin eigentlich auf 180 und man sieht es möglicherweise sogar an meinem Gesicht, aber ich sage trotzdem, Schätzchen, die Mama hat doch gesagt nein. Das ist auch nicht authentisch.
Nee, das ist ja auch fast schon, was vorspielen. Weil wenn ich sauer bin, bin ich sauer. Ich fände das völlig falsch, zu Hause dann so zu tun. Also nein, auch draußen nicht so zu tun. Weil wenn das Gefühl da ist, dann so ist es dann halt. Mhm. Das würde ich nicht machen. Mhm. Also da würde ich mir selber komisch vorkommen. Aber ich weiß, was Sie damit meinen, dass man da etwas höher stellt. Quasi eigentlich stellt man seinem echten Gefühl etwas anderes nochmal drüber. Ne? Dass man sagt, eigentlich die Höflichkeit ist eigentlich wichtig. Aber nee, ich würde dann hier auch sagen, Authentizität. Und ist auch keine Schande, das zu sagen. Also dafür sind wir ja zu Hause eine Familie. Wenn wir hier nicht sein können, wer wir sind, wo dann sonst halt. Ne? Mhm. Also dann gehört auch mal eine schlechte Laune oder auch mal ein Wunsch zu oder irgendwas läuft nicht wie geschmiert oder wie gewünscht, dann ist das halt so. Mhm. So oder im schlimmsten Fall gibt's dann einen Streit, aber dann hoffentlich auch wieder wird der dann geregelt. So.
Ja. Das passt vielleicht auch ganz gut zu dem nächsten Irrtum, der heißt, Eltern müssen gute Vorbilder sein. Mhm. Auch das ist ja dieses, was ist eigentlich ein gutes Vorbild? Also muss eine Mutter, ein Vater, müssen die zum Beispiel immer ruhig sein? Müssen die immer eine akkurate Sprache wählen? Dürfen die niemals Scheiße sagen? Mhm. Müssen die immer auf alles eine Antwort haben? Ihre Gefühle immer gut im Griff haben? Also was ist eigentlich ein gutes Vorbild? Ne? Es gab ja früher so dieses Mutterbild, die Mutter, die tröstet, die ist da, die kümmert sich um die Kinder, aber das ist jetzt keine Mutter und die ist auch vielleicht mal streng, aber vielleicht dann am Abend eher der Vater, ne, diese tradierten Rollenbilder, aber in diesen ganzen Büchern auch, ich bin ein ganz großer Fan auch von Astrid Lindgren, aber da kommt auch immer ein ganz bestimmtes Mutterbild durch. Mhm. Da ist keine Mutter, die mal den Kopf auf den Arm legt und weint, weil sie vielleicht selber gerade ihre Mutter verloren hat. Mhm. Also was heißt das jetzt eigentlich, gute Vorbilder sein? Und ich glaube, wir können uns da viel vornehmen, ja, im Sinne von gute Vorbilder sein, unseren Kindern gegenüber vielleicht, ne, hier sollt ihr euch so verhalten, hier sind wir so miteinander. Aber spätestens, wenn ich dann vielleicht mit meinem Partner ganz anders bin und den eigentlich die ganze Zeit runtermache oder bevormunde, das hat auch Vorbildfunktion. Die Kinder lernen ja zwischen den Zeilen. Die lernen ja gar nicht so viel durch Unterweisung, sondern dadurch, wie wir sind. Und wenn ich ihnen auch ständig auf mein Handy gucke, bin ich auch ein Vorbild.
Klar. Ja. Also das ist, ich glaube, da kann man sich richtig fertig machen, wenn man sagt, Mist, bin ich eigentlich ein Vorbild? Und dann würde man sich die ganze Zeit theoretisch selber beobachten, das ist ja ein fürchterliches Leben. Also da kann man ja gar nicht so sein, wie man
ist.
Ja,
genau, ne? Das steht total der Authentizität im Weg. Ne? Ja. Ich darf eigentlich gar nicht, oh, das passt jetzt nicht, das gehört sich nicht für eine Mutter. Genau. Nee, das mache ich nicht. Oder bestimmte Themen, die dürfen meine Kinder gar nicht wissen. Das geht die gar nichts an. Ne? Das ist ja auch schade, weil das auch, finde ich, so lebendigen Beziehungen im Weg steht, wenn ich nur eine Rolle spiele. Ja.
Finde ich auch so. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, was mir für uns jetzt als Familie wichtig ist, zum Beispiel schon auch wissen, einschätzen können, was ist zum Beispiel gesunde Ernährung so, ne? Also wenn ich jetzt mir die ganze Zeit Chips und Nutella reinpfeife und sage, ihr müsst aber Möhren und Gurken essen, ist das nicht glaubhaft so, ne? Ich versuche es vorzuleben. Mir persönlich ist es wichtig, ich versuche es weiterzugeben, aber das ist zum Beispiel etwas, wo ich gerne ein gutes Vorbild wäre. So, ne? Oder zum Beispiel Rauchen und Alkohol trinken. Ne? Also solltet ihr später nicht machen, aber oder 23 Zigarette im Mund, das ist natürlich Quatsch.
Ist nicht gut für euch, aber ja, genau. Hol mir mal welche.
Aber genau, Medienkonsum auch, ganz wichtig. Wenn wir alle irgendwann die alle zusammen essen und alle Handys, alle gucken in ihre Handys, wäre das ein Trauerspiel. So, ne? Also da muss man sich selber so ein bisschen erziehen. Und ich glaube, auch da ist es auch vielleicht erleichternd zu wissen, dass man einfach auch man selber ist und sein darf und dass das auch nicht schlimm ist. Und ich glaube, auch gerade jetzt in Sachen Vater-Mutter-Rolle hat sich ja sehr viel verändert. Mhm. Ne? Auch wenn man jetzt Jungs und Mädchen hat, auch da zu sagen, keine Ahnung, bei uns wird so gelebt, die Arbeit ist wichtig, dein persönlicher Freiraum ist auch wichtig, du musst dich nicht aufopfern, wie man das vielleicht noch anders gemacht hätte oder sowas, oder du hast brav zu sein oder wie auch immer. Also das ist ja auch so etwas, was die ja für viele weitere Beziehungen mitnehmen.
Ja. Und ich glaube, dass es auch eine Last ist für Kinder, wenn die so perfekte Eltern erleben.
Ja.
Also, weil, wo ist dann auch noch Raum für die eigene Fehlbarkeit? Mhm. Ne? Und das ist ja auch anstrengend. Und wir liefern denen ja auch ein Modell. Und ich bin ja ganz offen und transparent. Also, ich habe meinen ganzen familientherapeutischen Weg nur eingeschlagen, weil ich selber sehr, sehr gestruggelt habe mit der Elternschaft. Ich bin selbst sehr autoritär erzogen. Ich habe mich häufig schreiend, brüllend, anzählend, wenn dann. Also, alles, was ich hier sage, was man nicht tun sollte, habe ich getan. Und heute ist es aber so, meine Kinder sind älter und hin und wieder mal packen die mal abends so alle meine Verfehlungen auf den Tisch. Und das ist dann was, wo ich merke, warum? Aber alleine, dass wir sozusagen so eine Familienkultur haben, dass sie sich das trauen zu sagen, das beruhigt mich dann, dass ich dann denke, okay, sie haben ja gar keine Angst vor mir. Klar, erzählen sie dann von der Situation, wo ich vor Wut das ganze Lego vom Tisch gefeuert habe, was über Tage mühevoll aufgebaut wurde und so weiter. Und dann sage ich, ja, da war ich richtig doof zu euch und ich weiß das auch und ich hatte mich überhaupt nicht im Griff. Aber auch das hat ja Modellfunktion, sagen, ich kann mich auch mal dafür entschuldigen, es tut mir leid. Ja. Und als wenn ich, früher gab es ja oft den Satz, ja, da musst du dich nicht wundern, da wird deine Mutter, dein Vater einen guten Grund für gehabt haben. Ne? Auch wenn man mal hart zu den Kindern war oder übergriffig. Mhm. Also Eltern waren im Zweifel unfehlbar und selbst wenn sie sich schuldig gemacht hatten, hätten sie es nie zugegeben. Mhm. Und das finde ich total schön heute. Also ich bin immer noch längst nicht frei von Fehlern. Ich erlebe mich immer noch mal wieder auch definierend und mahnend und schreiend, aber ich krieg's mit und ich kann mich auch dafür entschuldigen und das ist ja dann auch wieder authentisch und für mich hat das auch was von einem guten Vorbild, also eine Vorbildfunktion.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich, ich finde das auch dann eigentlich schön, wenn dann, also wenn man gesetzt den Fall, die Entschuldigung wird angenommen, aber dann zu sagen, das war doof von mir, da habe ich völlig miserabel reagiert, tut mir wirklich leid, hätte ich nicht machen sollen. Finde ich auch okay und wichtig. Ja, das stimmt. Aber Glauben Sie, dass die Eltern vor 20 oder vor 40 oder vor 60 Jahren sich die Gedanken gemacht haben, über die Sachen, die wir jetzt heute besprechen?
Also ich glaube schon, dass Elterngenerationen eigentlich immer so bestrebt waren, die Dinge anders zu tun als ihre eigenen Eltern. Mhm. Aber was halt anders war so in den 50er, 60ern, war einfach dieser starke Konsens. Das haben alle so gemacht. Mhm. Also man war sich einfach sicher, wenn ich es so mache, wie die Nachbarin und die Oma und die Lehrerin das sagen, dann bin ich ja schon auf der richtigen Seite. Und ich glaube schon, dass es Eltern gab, die auch schon ein Vorgefühl hatten für, ist das so gut, mich so zu verhalten, und die vielleicht auch ausbrechen wollten. Aber ich habe trotzdem den Eindruck, Erziehung war nicht so omnipräsent wie heute. Ich frage mich manchmal auch, es ist so ein Optimierungswahn da. Also alle wollen es so wahnsinnig gut machen. Also ich frage gerne auch in meine Runden, meine Elterncoaching-Runden oder Vortragsrunden, wer hat denn hier noch keinen Ratgeber gelesen? Und da melden sich immer nur ganz, ganz wenige. Also, und wenn sie keinen Ratgeber gelesen haben, dann haben sie Podcasts gehört oder haben irgendwelche Blogs gelesen. Ja. Also ich glaube schon, dass das so präsent ist wie nie. Und ich weiß gar nicht genau, warum das so ist, dass wir vielleicht, weil wir später Kinder kriegen, weil wir mit mehr, sag ich mal, Bewusstsein auch daran gehen und es auch einfach gut machen wollen und vielleicht, ja. Aber ich sehe da auch eine Gefahr manchmal drin, dass es eben auch dazu führt, dass es zu einem regelrechten Ehrgeiz wird. Ich muss perfekt sein. Also, dass ich teilweise, auch wenn ich den Begriff total abartig finde, aber Eltern-Burnout erlebe. Eltern, die sagen, wenn ihr Kind 5 ist, ich habe so viel Ja gesagt, ich habe alles gemacht. In Büchern steht, schaffen Sie eine Ja-Umgebung in den neueren Ratgebern. Ich habe das gemacht und ich mache alles. Ich kann nicht mehr, weil meine Kinder mich trotzdem fordern und wir haben trotzdem Konflikte. Obwohl ich das doch in allen Büchern so gelesen habe und die dann einfach fertig sind, weil sie, glaube ich, selten spüren oder hören, auch du bist wichtig. Gleichwürdigkeit geht in beide Richtungen. Also nimm nicht nur die Bedürfnisse und Wünsche deines Kindes ernst, sondern auch deine eigenen. Auch dich gibt es, auch du kommst vor. Das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz in der ganzen neuen Ratgeberliteratur. Es wird immer angeschnitten, aber wenn man mal, ich habe da so ein paar Ratgeber auf dem Kika, die sehr bekannt sind, das sind vielleicht 20 von 400 Seiten, wo es mal um die Grenzen der Eltern geht. Es geht eigentlich zu 90% um die Bedürfnisse der Kinder. Das ist auch wunderbar, um ein Gegengewicht zu schaffen zur Gehorsamszeit. Aber die haben wir ja jetzt schon anderthalb Generationen hinter uns gelassen. Und wir dürfen uns auch in den Blick nehmen als Eltern. Das ist für Kinder wichtig.
Auf jeden Fall. Und das ist auch so eine Sache, keine Ahnung, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir immer noch in einer Gesellschaft leben, die sich schon auch immer gerne noch vergleicht und man möchte halt besser sein. So, ne? Also ich, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ich muss an eine Mutter denken, die ich immer auf einem Spielplatz gesehen habe, die quasi so, die hat zwei Kinder, die hat immer einen Rucksack dabei, dann hat sie Sachen dabei mit so aufgepackten Taschen, so wie so eine Art so eine Handwerkerweste, also 1000 Zipper und Taschen, und die hat alles dabei. Ich glaube, für jeden Notfall, Essen, Verletzung, Spielspaß und Spannung, die hat alles dabei, die ist ein wandelnder Bauchladen quasi.
Wahnsinn.
Ja, und sie sieht aber absolut fertig aus im Gesicht, aber sie hat alles dabei, also wenn die irgendwas machen, sie hat sofort alles dabei. Und ich weiß, dass ich manchmal gedacht habe, wenn wir so spontan auf den Spielplatz gegangen sind, ich habe nicht mal ein Wasser dabei gehabt oder auch keinen Snack, weil das weiß man ja, irgendwann kommt der Hunger und so, aber so einfach nichts dabei, dann habe ich sie gesehen und hab mir innerlich gedacht, merk, die ist vorbereitet, immer vorbereitet, aber trotzdem sieht sie nicht entspannt aus. Muss jetzt auch nur eine Zeitaufnahme gewesen sein. Aber ich weiß, dass man da auch oft denkt, ja, wo ist deine Tasche gerade? Hätte besser klappen können. So, ne?
Und mir kommt dann sofort die Frage, und wo ist ihr Kaffee, ihr Buch und ihre Sonnenbrille?
Okay, ne? Also das war nicht dabei.
Genau, also wo kommt auch sie vor? Und vielleicht sitzt sie abends da und ist vielleicht auch froh und es ist ja auch total, sag ich mal, zu honorieren, so gut die eigenen Kinder im Blick zu haben. Aber die Frage ist immer, was passiert, wenn ich auf Dauer, und da sehe ich immer so die Gefahr, mich darüber vergesse, dann wird's auch den Kindern nicht gut gehen. Denen kann es immer nur so gut gehen, wie es ihren eigenen Eltern gut geht. Und wenn die eigentlich vielleicht die ganze Zeit was machen, was sie in Wahrheit nicht wollen, das möchte ich der Mama jetzt nicht unterstellen, aber es gibt genug Eltern, die immer wieder Dinge tun, doch noch ein Buch vorlesen, doch noch ein Spiel spielen, doch noch eine Runde Laufrad fahren, obwohl ich so gerne jetzt in Ruhe auf der Couch liegen würde, dann sind wir den Kindern kein gutes Modell, weil durch irgendwelche Poren und sei es nur durch die Pheromone, Hormone werden die Kinder mitkriegen, du willst eigentlich nicht, aber du tust es für mich. Mhm. Also es hat eine ganz ungute Wechselwirkung, weil Kinder dann auch lernen, ich muss gar nicht so sehr darauf achten, was mein Gegenüber will. Ich muss nur laut genug sein, dann kriege ich, was ich möchte.
Mhm. Ja. Glauben Sie grundsätzlich oder beobachten Sie grundsätzlich, dass man sich vielleicht zu viel Gedanken über das richtige Erziehen macht? Nimmt man da zu viel Fokus gerade drauf?
Würde ich sagen, ja. Mhm. Und zugleich muss ich sagen, mir hat es das Leben gerettet. Also hätte ich es nicht getan, also ich lief tatsächlich Gefahr, meinen älteren Sohn autoritär zu erziehen. Mhm. Also nicht mit Schlägen, aber verbal. Mhm. Ne? Also man kann ja auch mit der Zunge schlagen. Und hätte ich nicht damals meinen Weg durch die Ratgeber und am Ende dann, für mich war es einfach Jesper Juhl, ne? Dein kompetentes Kind, das war so mein Startbuch, was mir einfach eine ganz andere Sicht, eine andere Haltung vermittelt hat, weiß ich gar nicht, wo wir heute stünden. Mhm. Und ich bin einfach froh, weil mir hat es geholfen, in die Beziehung zu investieren. Mhm. Jetzt habe ich, sag ich mal, das Schwein gehabt, dass es eben Jesper Juhl war, der unfassbar entspannt war und der immer und immer wieder sich für die Grenzen der Eltern stark gemacht hat. Und das hat mich so entlastet, weil ich habe von Anfang an gespürt, ich bin nicht das Muttertier, ich bin nicht die, die den ganzen Tag es sinnstiftend findet, Memory zu spielen. Ich mache auch gerne was für mich. Und in seinen Büchern hatte ich das Gefühl, hey, das ist auch okay. Mhm. Und trotzdem hat er so viele schöne Dinge geschrieben, die einfach beziehungsfördernd sind. Das heißt, dafür ist es gut, aber es braucht keine Perfektion. Es braucht Haltung, es braucht auch keine Methoden und es braucht auch keine Ja-Umgebung und es braucht auch kein Dauerstillen und kein Familienbett. Außer jemand möchte das und ist davon total überzeugt. Aber ich erlebe bei mir Eltern, die machen das alles, weil sich das so gehört und sage ich, findest du das angenehm? Wenn ich therapeutische Prozesse habe, auch mit Einzelnen, kommen wir natürlich irgendwann auch an die tieferen Schichten und wo irgendwann plötzlich auftaucht, ich hasse Einschlafbegleitung. Aber was macht man ja heute so? Und dann denke ich, ja, und da, glaube ich, dürfen wir wieder mehr hingucken. Man ist keine schlechtere Mutter und man hat deswegen auch nicht eine schlechtere Beziehung zu seinem Kind, weil man sagt, ich halte das nicht aus, neben dir zu liegen, wenn du da wuselst, ich werde aggressiv. Ich will das nicht, wir machen das ab jetzt anders. Mhm. Aber da sehe ich manchmal wirklich die Gefahr dieser ganzen medialen Überflutung und gerade die ganzen Influencer, dass die Eltern dann meinen, wenn das alle machen, muss ich das auch.
Und die sind immer schön aufgeräumt und haben schöne Fotos und das ist alles.
Ja, und auch noch sportlich und gut aussehen und erfolgreich. Ja. Also der Druck setzt sich ja auch noch in anderen Lebensbereichen fort.
Klar.
Ja.
Das heißt, können wir mitnehmen einfach, das soll sich nicht so platt anhören, wie es vielleicht klingt, aber dass man entspannter sein darf.
Ja,
und dass
absolut.
Man seinen Job schon gut macht, weil man genau die Mutter und der Vater ist, der in der Familie gebraucht wird und so wie man ist. So. 95% wird das schon passen?
Ja, und also ich finde, wenn man sich an etwas erinnern darf, wenn man manchmal das Gefühl hat, mir geht's verloren, hilft mir immer und immer wieder der Wert der Gleichwürdigkeit. Also ich nehme dich in den Blick, ich sage, oh, du hast gerade keine Lust. Also einmal kurz verbalisieren, wie geht's dir, mein liebes Kind, und wie ist es gerade bei mir und kommen wir jetzt hier gut zusammen? Und dann treten wir in Dialog und ich äußere mich in persönlicher Sprache, also mit vielen Ich-Botschaften von Herzen. Mhm. Und dann kann gar nicht mehr so viel schiefgehen. Das heißt jetzt nicht, dass es keine Konflikte gibt. Die wird's geben und das ist auch richtig so. Daran wachsen Kinder und Eltern auch. Ne? Aber ja, auf jeden Fall den Druck rausnehmen. Es gibt ein Zitat von Jesper, es hängt bei mir in der Praxis, da steht, genießen Sie Ihre Kinder, genießen Sie das Essen, genießen Sie einander. Eine bessere Erziehung gibt es nicht. Also Freude, sich über die Schönen und nicht immer mit dem Blick in die Zukunft, oh Gott, das kann's auch nicht, das müssen wir noch, das müssen wir. Das macht echt viel Stress und macht es dann auch zu einem Projekt letzten Endes, dieses Kinder haben. Ne?
Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Nadine Kempkens, vielen lieben Dank.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Vielen lieben Dank, das freut mich. Es hat mal wieder auch auf vielerlei Hinsicht meine Augen geöffnet und die Wahrnehmung ein bisschen geschärft so und gerade in dieser Welt, wo man immer alles schön und perfekt so machen will und nicht über den Strich ausmalen will sozusagen, ne, ist das wichtig, dass man das nochmal hört. Und ich glaube auch da wieder ganz, das ist so eine ganz einfache Formel, finde ich, fürs Leben ist die wichtig. Sei gut zu dir selbst.
Mhm. Ja.
Sei gut zu dir selbst und dann wird alles andere auch leichter gehen.
Ja, das ist schön.
Gerade in unserer Elternrolle, das ist schon eine Herausforderung genug. Mhm. Lieben Dank für die Aufklärung der Erziehungsirrtümer. Danke für das auf die Schulter klopfen, verbal, dass man das eigentlich gut macht und ein bisschen entspannter sein soll und sollte und darf. Und euch lieben Dank fürs Zuhören. folgt uns gerne auf Instagram. Ich verlinke das gleich noch in den Shownotes, da werdet ihr uns beide finden, wenn ihr möchtet. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich auch. Aber meine Botschaft wie immer ist, bitte niemals vergessen, ihr Mamas und Papas, ihr Eltern, ihr seid die wahren Superheldin. Bis demnächst.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.